Psst, darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo Magdalena.
Hallo liebe Pelvic Queens. Magdalena, das passt ja jetzt gar nicht. Du sagst nie Magdalena zu mir.
Hallo liebe Lena.
Viel besser. Liebe Judith, wie geht's dir heute? Wie geht's heute deinem Beckenboden?
Gut, danke. Ich friere ein bisschen. Der Herbst ist angebrochen und ich habe mich für eine kurze Hose entschieden. Aber ansonsten.
Ohne Strumpfhose sogar.
Ja, ansonsten.
Aber du schaust gut aus und das ist doch die Hauptsache.
Genau, um das geht's.
Ich möchte heute mit einem kleinen Quiz in unsere Podcast-Folge starten und habe mir dafür etwas vorbereitet.
Verrätst du vielleicht unseren Pelvic-Queens noch, um was es geht, oder erraten sie das auch durch unser Quiz?
Also sie werden es ganz bestimmt durch das Quiz erraten, aber ich sag's auch gern nochmal dazu. Auch heute dreht sich die Folge um Periode, aber auch Endometriose. Wir werden ein bisschen über zyklusorientiertes Training sprechen, über Periode, Endometriose allgemein und auch über Hygieneartikel.
Okay. Let's go.
Ein paar Zahlen, glaube ich, könntest du sogar wissen, liebe Pelvic Queens, ihr dürft unbedingt mitraten. Es kommen jetzt ein paar Fragen und ich finde, das fasst so gut zusammen, warum wir auch dieses Thema bereden sollten, müssen und tun. Und ich würde vorschlagen, wir legen los.
Okay, los geht's.
Wie viele Frauen schätzen ihre Blutung als stark bis sehr stark ein in Prozent?
Puh, ich denke so zwischen 37 und 42 Prozent.
Nein, es sind 70 Prozent.
Wirklich?
Also stark bis sehr stark.
Wow, okay.
Wie lange dauert durchschnittlich dann die Blutung? Wir haben ja schon gehört, bitte unbedingt diese Folge auch anhören. Das war Harmonie im Zyklus, also die Folge vor der letzten Folge. Die Periodenfolge, da hat Judith erzählt, was ihr Mann glaubt. Ihr Mann glaubt ja, die Blutung dauert 1 bis 2 Monate, also sehr weit entfernt. Okay, aber was glaubst du?
Vielleicht die durchschnittliche Blutung.
Genau.
Okay, also ich gehe mal davon aus, dass ich der Durchschnitt bin und würde sagen 4 bis 5 Tage.
Ja, gut. Bei 5 Tage würde ich das sagen. 5 Tage.
Also ein halber Punkt beim Kiss.
Ja. Okay, wir schauen weiter. Wie viele Frauen leiden unter der Periode unter mittelstarken bis sehr starken Schmerzen?
Sind das die 56%?
Überleg noch einmal.
Mehr?
Mhm.
65?
Fast. 67% der Frauen haben mittelstarke bis starke Schmerzen. Das sind 1,9 Millionen Frauen in Österreich. Also die Zahl bezieht sich auf Österreich. Wie viele dieser Frauen in Prozent greifen auf Schmerzmittel zurück?
Da erinnere ich mich jetzt an unsere Umfrage in der Story und da waren es 78%.
Offiziell liegt die Zahl bei 55%, 78 wäre schon ein Wahnsinn. Mhm. Aber immerhin mehr als die Hälfte greift zu Schmerzmitteln zurück.
So crazy, oder?
Ja, ich meine, wir haben ja schon auch drüber gesprochen, dass es ja sehr eine individuelle Sache ist, ob man dazu neigt, schneller Schmerzmittel zu nehmen oder weniger schnell. Aber die Zahl finde ich schon bedenklich. Die Zahl ist auf jeden Fall bedenklich. Wie viel Prozent der Frauen fühlen sich beim Gedanken an die Menstruation immer oder häufig gestresst? Das greift jetzt ein bisschen so diesen psychischen Aspekt auch auf.
Boah. In Prozent wieder.
Mhm.
Ich würde sagen 20.
Ja!
Oh mein Gott!
Super! Ja, genau. 20%.
Auch eigentlich viel, wenn man dran denkt, dass man Wie oft in seinem Leben menstruiert?
Um die 400 Mal.
Ja, und sich 400 Mal einfach gestresst fühlt, nur deswegen.
Mhm. Hast du dich noch nie gestresst gefühlt wegen deiner Periode?
Ich habe das in unserer Periodenfolge bereits erwähnt, dass es mir nie Schmerzen bereitet hat. Und
oder geht es jetzt nicht nur um die Schmerzen?
Aber somit hat es mich auch nicht gestresst. Also sie war halt da.
Weil mich hat zum Beispiel Urlaub machen immer total gestresst. Wenn ich gewusst habe, ich mache einen Badeurlaub und dann bekomme ich genau dann meine Tage.
Dann, das hängt dann wahrscheinlich auch wieder davon ab, hat man die Menstruation sehr stark, sehr lange.
Ja.
Weil bei mir war es halt immer so, vor dem Kind 2-3 Tage, wenig bis mittelstark.
Okay, ja, weil früher hat man dann halt gesagt, okay, dann nehme ich die Pille durch, damit ich sie im Urlaub dann nicht habe und so. Und was ja eigentlich auch wieder ein schlimmer Eingriff ist. Okay, aber gratuliere, du hast richtig geraten.
Dankeschön.
3 Fragen haben wir noch. Und zwar, wie viel Prozent der Frauen geben an, sich während der Periode zurückziehen zu wollen? Also die sind jetzt nicht dann total outgoing und wollen dann erst recht das Haus verlassen sozusagen.
Ich denke, da sind wir sicher wieder über der Hälfte. 62%.
Da bist du weit daneben. Zum Glück ist die Zahl viel niedriger.
Okay.
Die Zahl liegt bei 19%.
Okay. War, hätte ich anders eingeschätzt. Ich denke mal gerade so, also bei mir ist eher so vor der Periode. Während der Periode geht es dann wieder, aber so vor der Periode, wo ich mir denke,
Ja, das ist jetzt die Frage, ob hier auch damit gemeint ist, dass man zum Beispiel der Arbeit dann auch fernbleibt.
Also ich hätte die
oder
Frage
das nur das Wollen
so verstanden, hat man Lust drauf, wenn eine Freundin sagt, hey, gehen wir auf einen Cocktail, dass man sagt, vielleicht eher in einer Woche.
Mhm. Spannend, ja. Ja, kann man drüber diskutieren. Ich finde halt, ja, das wäre schon arg, wenn man sich durch die Menstruation so einschränken
aber
lässt.
Aber ist es nicht in irgendeiner Weise auch von der Zyklusphase her natürlich, dass man eher das, ich darf das Wort nicht sagen, sonst lacht mich mein Mann wieder aus, Coziness, also das Gemütliche einfach bevorzugt?
Doch, das glaube ich schon. Und das ist ja auch das, was wir auch ja in unserem Webinar am Sonntag, den 22.09. um 18.30 Uhr.
Also schnell anmelden auf www.pelvicqueens.com.
Genau, was wir da auch besprechen werden, was ganz normale Gefühle sind für jede Zyklusphase. Und da gehört es natürlich dazu, dass man eher das Gefühl hat, man möchte sich zurückziehen. Ja, aber 19%. Wir hüpfen zur Endometriose. Was glaubst du? Jede wievielte Frau leidet an der Diagnose Endometriose?
Oh Mann, da habe ich vor 2 Tagen gerade einen Bericht gelesen und ich habe es mir nicht gemerkt, jede 7. oder so?
Es ist sogar jede 5. Frau.
Okay. Irre, oder? Jede 5. Frau.
Mhm. Aber die Dunkelziffer ist noch viel höher, weil, und das ist unsere letzte Quizfrage, wie lange glaubst du, dauert es durchschnittlich, bis die Diagnose Endometriose festgestellt wird?
So zwischen 5 bis 7 Jahren.
Korrekt, 7 Jahre. Das heißt, viele Frauen, und da fällt mir jetzt gerade eine Followerin von uns, ganz liebe Grüße, falls du zuhörst. Du hast uns auch geschrieben, wegen einem Problem, das du hast während deiner Periode. Und hast uns das auch auf unsere Endometriose-Story geschrieben. Und da habe ich dich dann auch gefragt, ob bei dir die Diagnose schon gestellt wurde. Und du hast gesagt, nein, das letzte, diese Laparoskopie fehlt eben noch, um das wirklich hundertprozentig festzustellen. Aber es deutet alles darauf hin. Aber klar, vor dem drücken sich natürlich auch manche Frauen, ganz verständlich. Ein operativer Eingriff ist natürlich nie angenehm, aber dann zögert sich das so lange hinaus und dann sind wir bei diesen 7 Jahren. Also unglaublich. Das finde ich sind schon bedenkliche Zahlen. Es macht das Problem sehr deutlich, dass es wirklich sehr viele Frauen betrifft und dass es auch sehr lebenseinschränkend ist. Ja, was kriegst du jetzt von mir? Ich sage einmal ein Vierer.
Durch ist durch.
Genau.
Aber ich finde auch, das macht die ganzen Fragen oder die Antworten machen es, finde ich, umso deutlicher, dass es endlich, was jetzt eh schon, finde ich, super in den Medien präsent ist, dass man einfach drüber spricht. Es ist an der Zeit, diese Themen anzusprechen und vor allem auch nochmal wirklich zu differenzieren, was ist die was sind Periodenschmerzen oder die typischen PMS. Der Begriff, glaube ich, PMS kursiert halt sehr, sehr weitlaufend. Und wo spricht man dann wirklich von Endometriose? Aber dass man das dann auch nicht wertet. Also oft habe ich das Gefühl, dass Außenstehende vielleicht werten, okay, ja, du bist krank, du darfst irgendwie Schmerzen haben und das ist normal. Aber wenn du eh nur deine Tage hast, dann, ja, du bist eine Frau, du hast halt deine Tage.
Total,
also, dass man da, egal ob jetzt eine Diagnose vorhanden ist oder nicht, ich glaube, die Themen, mit der eine Frau zu kämpfen hat, sind einfach ident.
Mhm. Diese Zahlen sind übrigens alle von dem neu veröffentlichten Menstruationsgesundheitsbericht. Also es sind offizielle Zahlen aus Österreich. Und genau wie du sagst, es wird darüber gesprochen und diese Aufklärung ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, für Endometriose betroffene Frauen ist es total schlimm, wenn sie da einkategorisiert werden und eben diese Sprüche hören, wie es sind doch eh nur starke Periodenschmerzen, obwohl wir ja, wie wir letzte Podcast-Folge auch gelernt haben, da wirklich bestimmte Symptome haben und wirklich Anzeichen auf eine Krankheit.
Wie war das bei dir in der Schule? Seid ihr da im Biologieunterricht aufgeklärt worden? Man regelt ja natürlich, dass es sie gibt, aber was einfach auch mit der Regel einhergehen kann, beziehungsweise was man dagegen machen kann, Schulärztin, Biologieunterricht?
Nein, also kann ich mich gar nicht erinnern. Auch so Themen eben wie Endometriose war mir dann erst bekannt, wie auch eine Freundin so ein bisschen den Verdacht gehabt hat davon. Mhm. Habe ich davor nie gehört, also in der Schule gar nicht. Und es ist immer eher darüber geschwiegen worden. Natürlich haben wir Aufklärungsunterricht gehabt, also man hat schon gewusst, was circa passiert, aber was damit alles einhergehen kann, no. Hm. Mm-mm. Bei dir?
Nein, auch nicht. Also gar nicht, wirklich gar nicht. Wir waren ja zwar eine sehr burschenlastige Gruppe, also wir waren nur 3 oder 4 Mädels in der Klasse und der Rest Jungs, aber auch da, wenn irgendwelche Pädagoginnen zuhören, uns liegt das auch total am Herzen, dass man da mal für Schuleninitiativen aufruft. Wir haben auch unsere Schulen, ehemaligen Schulen schon kontaktiert. Dass auch da in die Richtung einfach mal zumindest Informationstransfer, sagen wir mal so, stattfinden muss. Noch keine Intervention, aber einfach, dass die Mädels da in einem geschützten Rahmen wirklich qualitative Aufklärung bekommen. Also gern an alle Pädagoginnen da draußen, meldet euch bei uns, schreibt uns, wir sind da total offen, dass man einfach da auch in der Prävention schon ein bisschen ansetzt. Weil Probleme können ja auch erst im Laufe von den Jahren entstehen.
Und es ist ja unglaublich eigentlich, was das für ein Einschnitt ist bei einem jungen Mädchen, wenn man das erste Mal so die Regel bekommt. Das ist ja, also ich kann mich da bei mir noch erinnern.
Mhm.
Was war deine erste, also kannst du dich an den ersten Moment
erinnern? Ja, ich kann mich noch so genau erinnern.
Erzähl.
Also ich weiß doch genau, ich habe da gesunden Untersuchung gehabt, weil ich eben Kampfsport gemacht habe und wir haben da immer für, dass die jährliche Kampflizenz unter Anführungszeichen aufrechterhalten worden ist, hast du immer ärztliches Attest gebraucht. Und ich kann mich noch erinnern, welche Unterwäsche ich angehabt habe. Das war so ein weiße Unterwäsche, das waren so lila Maschal drauf und es war davor nichts und dann beim Hausarzt ausgezogen und ich habe mir nichts gedacht und dann war einfach die Unterhose rot.
Wirklich direkt
ja,
beim Arzt?
Ja, und meine Mama war eh mit bei der gesunden Untersuchung und die war eh ziemlich cool, ich habe auch eine große Schwester, somit hatte sie da ja auch schon Erfahrung und ja, das
spannend.
War mein
Oh, ich kann mich auch noch so gut erinnern.
Erzähl.
Ich war ja in einer Musikhauptschule.
Mhm.
Und an dem Tag habe ich mal mit einer Freundin, also mit zwei Freundinnen ausgemacht, dass wir bei einer Freundin eben übernachten. Und wir haben Chorprobe gehabt. Und dann haben wir gedacht, irgendwie ist meine Unterhose so feucht, gell, so komisch. Weiß nicht, habe mich gar nicht wirklich ausgekannt. Und dann bin ich halt in der Pause aufs Klo gegangen und auf einmal war alles rot. Und ich so, was? Echt? Jetzt? Und hab das dann eben auch meinen Freundinnen erzählt und habe auch meine Mama sofort angerufen und sie hat gesagt, ma, soll ich da irgendwas vorbeibringen oder mich erst hätte lieber zu Hause schlafen, voll lieb, aber ich habe dann gesagt, na, das passt alles und dann bin ich in der Mittagspause mit meinen Freundinnen einkaufen gegangen und dann haben wir diese dicken, fetten Einlagen da gekauft, weil ich halt nicht sofort OBs verwenden wollte oder Tampons. Und dann habe ich trotzdem bei der Freundin übernachtet und ich weiß noch, ich glaube, ich habe alle halbe Stunde geschaut, ob die Einlage eh noch nicht voll ist, weil ich das überhaupt nicht einschätzen habe können, wie viel da jetzt wirklich kommt.
Ja. Aber ich finde das auch total trügerisch, oder? Wenn man OBs verwendet oder so, denkt man sich, das ist immer die Unsumme an Blut.
Mhm.
Also.
Da sind wir eh schon gut jetzt. Das war ein super Übergang, Judith.
Danke.
Gut im Thema, was Hygiene Mittel betrifft. Ich habe nämlich auch immer das Gefühl gehabt, dass ich irrsinnig viel blute. Mhm. Und dann habe ich mal diese Cups ausprobiert.
Mhm. Kann ich mich noch so gut dran erinnern,
ja,
wie du das erzählt hast.
Stimmt. Und dann hat man gesehen, dass das eigentlich gar nicht so viel ist. Und ich habe dann nochmal eine Zahl auch rausgesucht. Ich bin heute total in den Zahlen. Aber auch das finde ich sehr spannend. Und zwar die Zahl habe ich ChatGPT gefragt, muss ich leider dazu sagen. Und ich habe gefragt, wie viele Tampons werden jährlich in Europa verkauft?
Boah, keine Ahnung, also wirklich keine Ahnung.
Es sind 46 Milliarden Tampons in Europa jährlich.
Wow.
Schon viel.
Ja.
Wenn du überlegst, dass die Tampons zuerst in einer Verpackung sind und dann noch einmal in einem Plastik, ist das für die Umwelt eigentlich schon ein Wahnsinn.
Und Tampons sind ja eigentlich super weit verbreitet, aber keiner klärt darüber auf, was Tampons eigentlich mit der Muskulatur oder auch mit dem Spannungs- oder Entspannungszustand des Beckenbodens machen.
Mhm. Klar, sie sind halt praktisch.
Aber es ist ein Fremdkörper.
Genau. Und das ist schon eine Sache, die man auch Frauen raten, die zum Beispiel sehr starke Periodenschmerzen haben oder Endometriose, wo eben auch die Verspannung von der Muskulatur oft Thema ist. Da kann man wirklich auch den Rat mitgeben, mal zu probieren, Alternativen zu Tampons zu testen. Mhm. Weil wenn sich die Tampons mit Blut füllen, ich finde, man merkt es eh an starken Tagen, wenn man es rausnimmt, das ist richtig schwer.
Total. Und es entsteht ja auch so, wenn man das rauszieht, einfach eine reflektive Muskelspannung dagegen, weil natürlich jetzt der Körper auch nicht will, dass es einfach rausflutscht. Und das natürlich für einen Körper, der eh schon in einem, sage ich mal, Zustand ist, der für ihn herausfordernd ist. Er soll eigentlich sehr weich sein, sehr locker sein, die Blutung soll gut abfließen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was während gegenüber der Periode trainiert werden soll, unter Anführungszeichen sinnvoll ist oder man darf. Mhm. Und dann versucht man nur, dass man eigentlich sagt, bitte halt das Tampon, auch wenn es ist extrem ansaft. Wie sagt man das? Also es wird extrem voll. Die Saugfähigkeit wird ausgemaxt, sage ich mal.
Und super gut umschrieben.
Und manche Frauen berichten ja wirklich, dass wenn das Tampon sehr voll ist, dass es irgendwie nach unten ein bisschen rutscht, also jetzt nicht mehr ganz drinnen ist und das natürlich dann auch wieder zu Schmerzen führt. Und das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich auch immer wieder versucht, Tampons zu reduzieren oder Alternativen zu testen. Und es ist super angenehm.
Ja, gerade in den Tagen, wo die Blutung nicht mehr so stark ist, weiß man einfach auch, dass es für die Scheidenflora nicht so gut ist, weil das natürlich dann total viel aufsaugt und dann auch für Trockenheit sorgt, beziehungsweise wenn man es dann auch zu lange drin lässt, ist auch eine Infektionsgefahr noch mit dabei, weil über das Schnürchen natürlich auch die Bakterien besser ins Körperinnere kommen. Und ja, Reduktion ist natürlich sehr empfehlenswert, aber hast du dann andere Mittel benutzt stattdessen oder wie hast du es gemacht?
Genau, ich habe jetzt eben kürzlich mal Periodenunterwäsche ausgetestet. Da habe ich auch schon ein bisschen, sagen wir, vorgefühlt im Wochenbett, weil natürlich Wochenbettfluss, da habe ich auch Periodenunterwäsche bzw. so Wochenflusswäsche gehabt. Und das ist wirklich super angenehm, gerade auch so am Abend oder in der Nacht. Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass man auch dieses Vertrauen in die Unterwäsche, sage ich mal, gibt, dass wirklich nichts passiert, nichts sichtbar ist. Und eine Freundin von mir hat den Femdisc, also das, ja, das, was man so einführen kann, sage ich mal, so ein Diaphragma. Und ja, das wird das Nächste, was ich auf jeden Fall im nächsten Zyklus ausprobieren werde.
Und hast du die Periodenunterwäsche, um da noch einmal zurückzukehren, auch während dem Sport schon mal probiert?
Ja, im Urlaub, weil eben da das Thema war, ihr könnt das Thema und die Geschichte in der vorletzten Podcast-Folge hören, dass eben mein Mann für Tamponskauf zuständig war und einfach super plus Tampons, das habe ich nicht geschafft. Also wirklich, das. Und ich habe es dann probiert, weil ich mir dachte, was soll denn sein? Ganz ehrlich, und wenn man was sieht, who cares? Also was gibt es Natürlicheres als die weibliche Blutung? Und also ohne Probleme.
Sehr cool.
Und es war super heiß und sie ist halt einfach generell saugfähig. Also volleste Empfehlung.
Hast du schon einmal davon gehört?
Da werde ich total ausgefragt, was ist denn los?
Hast du schon mal davon gehört? Eine Bekannte hat mir erzählt, dass sie das selbst kontrollieren kann, ihre Blutung. Das bedeutet, sie... Okay, wie kann ich das jetzt beschreiben? Sie spannt den Beckenboden immer wieder an und wenn sie dann aufs WC geht, entleert sie sozusagen auch die Blutung.
Und sonst blutet sie nicht?
Sonst kann sie das kontrollieren. Und das habe ich nicht nur einmal gehört, also ich habe es jetzt einmal von einer Bekannten gehört, aber ich habe das einmal schon mitbekommen, dass manche Frauen das wirklich so kontrollieren können. Hast du von dem schon mal gehört?
Nein, gehört noch nicht. Aber was ich total spannend finde, ist, dass was ich einfach selbst schon ein paar Mal ausprobiert habe, ist, wenn ich das Gefühl habe, es gerade in die starken Tage und ich möchte dann kein OB oder ich verwende kein OB, sondern eben Alternativen, dass ich versuche, dass ich, wenn ich am WC bin, durch aktivieren und lockerlassen die Schleimhaut einfach löse und dann halt einfach mehr Blut dann noch rausgeht, um sich halt da so unter Anführungszeichen vollständig zu entleeren, also eher so umgekehrt, nicht so zum dem Zurückhalten, weil ich mir auch denke, okay, also ich empfehle ja auch unseren Patientinnen auch bei Periodenschmerzen oder bei Endometriose, dass auf jeden Fall sehr viel Mobilisation, Lockerlassen, Entspannung des Beckenbodens im Vordergrund steht. Somit würde ich das Zurückhalten eher kritisch betrachten, weil ich halt da wieder in einen Spannungszustand gehe, was ja eigentlich genau nicht sein sollte.
Plus, bitte jetzt auch nicht so verstehen, dass man dann am WC total nach unten presst, um das alles rauszubekommen, weil wie ihr als treue Pelvic Queens mittlerweile wisst, ist Pressen ganz, ganz schlecht am WC. Also das lassen wir auf jeden Fall. Aber finde ich spannend, dass du das schon auch so in dieser Art zumindest beobachtest.
Ja, also ich hätte es noch nie so aktiv angefallen, also es wäre mir jetzt nicht aktiv eingefallen, aber ja, wie es das erwähnt hast. Ja.
Aber falls von euch jemand dabei ist, der das beherrscht, bitte schreibt's uns. Das würde mich total interessieren, ob da eine bestimmte Technik dahinter ist oder wie das funktioniert, weil das wäre ja totaler Gamechanger eigentlich.
Und auch lasst uns wissen, wenn wir gerne mal unsere Produkttests, die wir machen, mit euch teilen sollen oder Erfahrungswerte, einfach eine kurze Nachricht an uns schreiben. Und wenn ihr mehr zu Periode und Endometriose wissen wollt, save the date, 22.09. für die Periode 18.30 Uhr, für die Endometriose 20 Uhr. Lena und ich haben wieder super viel Wissen zusammengetragen, sei es zum Thema Schmerzen, Hormone, Bewegung, ja, ganz viele noch kleine Tipps und Tricks, die ihr euch kostenlos zu Gemüte führen könnt bei einem gemütlichen Mädelsabend.
Ich freue mich schon sehr darauf. Und für alle, die an diesem Tag keine Zeit haben, keine Sorge, wir haben ja auch Big News. Wir bringen nämlich zwei neue Kurse heraus. Einmal den lieben Pelvi Period Kurs und einmal Pelvi Glow, den Endometriose Kurs. Und da gibt's dann wirklich umfangreiches Wissen, das man nutzen kann, wenn man in diesen Themenbereichen vielleicht Probleme hat. Eine Frage, die uns auch im Zuge der letzten Themenwochen sehr oft gestellt wurde, ist, ob diese Cups oder diese Disc, wie du sie vorher schon erwähnt hast, ob die für den Beckenboden besser oder schlechter sind wie Tampons, ob die sehr viel Vakuum erzeugen und deswegen schlecht sind. Was ist da deine Erfahrung?
Also wie gesagt, in diese Richtung habe ich eigentlich noch nie wirklich getestet, rein anatomisch oder ja, wenn man sich den Mechanismus von eben so Tassen oder ja, wie sie alle heißen, anschaut, was es mit dem Beckenboden macht, ist das meines Wissens nach unbedenklich, weil einfach ja das Vakuum jetzt nicht so ist wie in einer, sagen wir, Vakuumglocke und das irgendwie ausgesaugt wird und es ja elastischer auch ist, was auf jeden Fall ein Riesenvorteil gegenüber Tampons ist, weil halt ja der Muskel oder das ganze Konstrukt Beckenboden ja das nicht so extrem als Fremdkörper wahrnimmt.
Mhm. Zusätzlich ist es kein Material, das sich voll saugt und dann nicht nur das Blut aufsaugt sozusagen. Und natürlich, weil wir es vorhin auch schon erwähnt haben, umweltfreundlicher ist es natürlich auch, weil man es ganz oft verwenden kann und dann nicht so eine hohe Müllproduktion hat. Und auf die Umwelt schauen wir ja auch immer gern.
Eine Frage, die uns ja noch gestellt wurde, ist, ich glaube, war im Zuge der Vorab-Analyse zum Thema Endometriose und Periodenschmerz, ob Sex während der Periode
Gesundheit.
ob Sex während der Periode zu mehr Schmerzen führen kann oder ob das erlaubt ist, weil ja der Beckenboden quasi oder die Gebärmutter so Kontraktionen macht und das dann vergleichbar ist wie High Impact und soll man High Impact während der Blutung machen? Und ich habe so einen ziemlich coolen Gedankengang gefunden. Also falls diese liebe Pelvi Queen zuhört, mega coole Frage, super komplex. Und ja, hattest du schon mal Sex während deiner Blutung?
Da gibt's so einen kranken Spruch dazu, aber den muss ich einfach teilen. Ein echter Pirat sticht auch ins Rote Meer. Kommt nicht von mir, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ich gehöre tatsächlich zu den Frauen, die während der Periode, ich habe sie ja wie gesagt derzeit nicht durch die Spirale, aber werde sie bald wieder haben. Aber ich wollte immer eher in Ruhe gelassen werden. Habe aber gehört, dass der Sex sehr gut sein soll während der Periode. Und ich glaube, ein bis zweimal war das auch schon der Fall. Aber war scheinbar jetzt nicht so einprägend, dass ich das jetzt noch so gut im Kopf hätte. Ich möchte dann noch was zur Frage sagen, aber zuerst du. Hast du während deiner Periode Sex?
Nicht immer, aber öfters. Der Blick von Lena, ich hoffe, ihr schaut euch jetzt bitte mal auch die Videoaufzeichnung auf YouTube an und ich weiß, was dieser Blick bedeutet.
Tell me more.
Aber ich muss sagen, auch, also hatte ich vorher nie, also mit keinem Partner oder keinem Spusi oder, ja, eigentlich erst seitdem wir verheiratet sind, aber seitdem mein Mann mein Partner ist, sagen wir mal so. Und was ich da total spannend finde, egal ob das jetzt der Hauptblutungstag ist, man sieht einfach nie was.
Was?
Ja, das ist super crazy, oder?
Aber das ist, glaube ich, nicht die Regel, oder?
Also ich habe die Regel schon.
Ja, aber ich meine...
Nein, ja, Voll, aber das ist super crazy, oder? Also das ist, erinnert mich jetzt irgendwie auch wieder an dem, dass du sagst, man kann das kontrollieren mit mehr Spannung. Mhm. Das ganze System wird in Spannung gebracht.
Das ist aber wirklich interessant.
Total interessant.
Weil wenn ich, also ich kriege manchmal schon so Schmierblutungen und wenn ich dann Sex habe, dann sieht man das schon.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das finde ich auch super crazy. Aber irgendwie eine spannende Beobachtung.
Und wie macht ihr das mit der Bettwäsche? Oder ist es von euch ja schon so klar, dass man sowieso nichts sieht, dass ihr da nicht aufpassen müsst? Weil das Problem, das nervt mich.
Okay, ich wollte gerade sagen, das geht sehr ins Detail bezüglich Sexorte. aber okay.
Ah, okay. nicht das Bett.
Ich denke jetzt mal so sehr politisch geantwortet, ein Handtuch drunter legen ist die einfachste Lösung.
Okay. Ja. Zur Frage. während dem Sex hat ja der Beckenboden eine sehr öffnende Funktion.
Mhm.
Und wie ihr vielleicht noch wisst, ist die äußerste Schicht ja für die sexuelle Funktion auch zuständig. Und bei sexueller Erregung steigt die Durchblutung und die Vagina wird empfindsamer.
Und auch der Schwellkörper rund um die Vagina, weil auch wir Frauen haben ja einen Schwellkörper,
der ganz schön groß ist. Und deswegen, wenn ich jetzt das anatomisch beantworten müsste, diese Frage, würde ich sagen, durch den Sex und durch die sexuelle Erregung erhöht sich die Durchblutung und Empfindsamkeit so sehr, dass der Sex dann die Schmerzen sogar verbessern kann, weil dann das Gewebe besser versorgt ist und alles weich und locker ist.
Also das da kann ich als Selbsterfahrung sprechen. Also Schmerz ist jetzt übertrieben, aber eben für ein unangenehmes Ziehen, was ja schon manchmal eben Thema ist, wie in der Podcast-Folge davor auch schon erzählt habe, wann eben das Training davor nicht richtig angepasst gewesen ist, dass das wirklich mit, sage ich mal, natürlich darf das halt dann jetzt eine extreme Stöße sein, aber mit angepasstem Sex, wenn man da mit dem Partner spricht, oder ja, es ergibt sich ja dass das sehr angenehm ist. Und vor allem finde ich auch, dass der Beckenboden, sage ich mal, von Haus aus irgendwie weicher ist und somit das auch besser flutscht. Also, wow, diese Folge ist ziemlich intim, oder? nein, aber
nicht so geplant.
Also, dass da merke ich schon, ich bin halt eher mehr verkopft oder wenn man Stress hat, funktioniert das halt nicht immer so schnell, sage ich mal, dass man bereit ist für das Eindringen. Dass das auch während der Periode einfach einfacher ist.
Mhm. Hier müssen wir, glaube ich, jetzt aber deutlich auch nochmal sagen, dass es mit Endometriose hier bestimmt noch einmal einen Unterschied gibt, weil sich diese Entzündungsherde, die ja durch die Endometriose entstehen, durch den Sex ja leider nicht auflösen. Also die werden ja
oder
dann
sogar schmerzhafter werden, weil genau während der Penetration wirklich ein aktiver Herd angestoßen wird.
Also diese Theorie, die wir da jetzt gerade aufgestellt haben, gilt sicher nicht für jede Frau. Aber für manche kann es schon sein, dass das vielleicht sogar die Symptome etwas verbessert.
Und für alle Endometriose-Patientinnen, die jetzt zuhören, könnt ihr euch bitte ganz, ganz dick und fett in den Kalender unseren Kurslaunch eintragen, denn wir haben ein riesiges Bonusmodul Sexualität und Partnerschaft, da das für viele Endometriose-Patientinnen ja sehr einschränkend ist. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, warum der Sex oder die sexuelle Aktivität, Spannung, Partnerschaft beeinträchtigt sein kann von der Endometriose. Und das haben wir extrem gut aufgearbeitet mit ganz vielen Ideen, Techniken, Spielen, wie ihr da einfach ein bisschen alternativ rangehen könnt, damit es nicht mehr so ein großes, ja, Tabuthema ist und das wieder Spaß macht.
Und das ist auch ein Modul, das man wirklich mit dem Partner gemeinsam machen kann.
Unbedingt.
Also oder mit der Partnerin. Tut euch beiden gut. Tick, tack, tick, tack. Die Zeit ist schon wieder sehr knapp. Zum zyklusorientierten Training sind wir wieder nicht gekommen. Aber das ist eh so ein umfangreiches Thema. Das benötigt, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge.
Für Grundzügen des zyklusorientierten Trainings meldet euch aber bitte gern für unsere Webinare an auf www.pelvicqueens.com. Wir verlinken euch die Webinare auch nochmal in den Shownotes und wir freuen uns auf ganz viele Fragen auf einen coolen Mädelsabend.
Ich freue mich wirklich schon richtig drauf.
Ich glaube, das wird mega.
Also ich glaube auch, das wird richtig cool.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Seid stolz auf euren Körper. Wie gesagt, es gibt nichts Natürlicheres wie die weibliche Blutung. Und wir hören uns.
Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicwins.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.